nimm's mir nicht übel, aber wenn ich nachts um 2 besoffen jemanden anrufen würde, der zu einer Party kommen soll, wärst jetzt nicht du die erste Wahl.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Mike?
Hallo.
Ha. Sehr
Hallo.
Gut.
Ist da jemand?
Also Mike, falls ich heute in diesem Gespräch umfalle, dann...
Hä? Was ist los?
Nee, dann liegt das daran, dass ich gestern Nacht noch gebaut habe.
Scheiße gebaut, oder was hast du gemacht? Nee,
ich hoffe nicht.
Ja, ich sehe jetzt auch einen ganz anderen Bildausschnitt, ne?
Das kommt ja nur so vor, das erkläre ich dir aber gleich, Moment. Wenn ich umkippen sollte heute, dann liegt das daran, dass ich gestern Nacht noch was gebaut habe. Und zwar habe ich endlich geschafft, den Rest meines Studios mit Stoff abzuhängen, um sozusagen die Akustik zu verbessern. Aber nicht irgendein Stoff, sondern dreilagiger Mollton mit Feuersicherheitsbeschichtung.
Den gibt's ja gar nicht anders zu kaufen. Gibt's verschiedene Sicherheitsstufen.
Na,
ja,
ich hab einfach
irgendwie so, ein bisschen sicher ist er immer, wenn's Mollton ist. Ne?
Ich habe auf jeden Fall so einen super massiven Sicherheitskram da jetzt reingehangen und es ist über Nacht ziemlich ausgedünstet und ich...
Das glaube ich dir. Ja, ja gut, es ist halt, also wenn jetzt dein Haus abbrennen sollte, den Mollton kannst du dann aus den Trümmern wieder rausholen.
Ist ein heißes Investment, habe ich gehört.
Ja, auf jeden Fall. Also wir investieren da als Band auch ständig neu, weil immer wenn wir dann bei der Vorproduktion sind, merken wir, kacke, wir brauchen noch Mollton, müssen dann wieder losgehen, welche kaufen, obwohl natürlich im Lager und im Proberaum bei uns das Zeug rumliegt, aber wir haben es dann wieder vergessen mitzunehmen, deshalb kaufen wir ständig neuen irgendwie.
Ja, ist krass, das ist so ein Verschleißmaterial. Also ich habe jetzt hier mittlerweile auch an den Wänden Mollton hängen. An der Decke Mollton hängen. Und wie gesagt, so extra das Massivste, was ich da gefunden habe, weil...
Hast du schon Geösten gekauft und umgenähten? Ja, also auf Maß so richtig.
Genau,
ja, weil sonst ist Maß. Das echt Zackgang. Ja.
Genau. Und habe das jetzt hier mit meinen Traversen verbunden und ich hoffe, das hält und fällt mir nicht auf den Kopf. Ansonsten habe ich ein Problem.
Weiß jeder, was Mollton ist von unseren Hörern, denke ich doch. Das ist dieser dicke Stoff, der an der Veranstaltungsbranche allgegenwärtig ist, als Vorhang, als Abdeckung von Podesten und so weiter, gibt es in allen Farben. Du hast ein modernes Grau gewählt, sehe ich, oder?
Ja.
Ja, da gibt es ja mittlerweile auch ein Grün und Knallrot und was weiß ich alles für Farben.
Ja, also
Schwarz
ich glaub,
ist dann schon ein bisschen hart für die Bude, ne?
Genau, also es gibt auch so Creme-Weiß. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, aber ich habe jetzt mit Grau angefangen, also habe ich gedacht, na gut, dann zieh ich es jetzt durch.
Ich finde Grau, das ist so ein bisschen brutalismusmäßig, so Sichtbeton-Style, ist doch gut.
Ja, modern, genau.
Modern, ja, finde ich gut, passt dazu. Hast du so Halle-Neustadt-Feeling ein bisschen, ist doch gut. Die Lösungsmittel in der Luft, vielleicht lösen die ja deine Zunge auch ein bisschen mehr heute.
Ja, wenn ich dann irgendwann zunehmend erratisch werde bei dem, was ich erzähle, dann liegt es vermutlich daran, dass ich auf einem Trip bin oder so.
Geil. Naja.
Ja, auf jeden Fall, Mike, ich muss dir tatsächlich recht geben.
Rückwirkend. Wobei, dass es keinen so groß interessiert hat.
Ja.
Ja, ist manchmal so, ne?
Nee, es ist immer so. Ich habe gedacht, jetzt wird diesmal anders und es interessiert jetzt mal irgendwen, aber nö.
Bei so Sachen, wo wir als Band immer gedacht haben, boah, jetzt, das müsst ihr jetzt den Leuten irgendwie verkaufen, boah, scheiße, wie machen wir das oder so, das, man macht da so ein riesen Ei draus, das hat irgendwie nie jemand so richtig interessiert und Leute hängen sich dann manchmal so an Nebensächlichkeiten auf, die du überhaupt nicht als Meldung auf dem Schirm hattest, wahrscheinlich würdest du ein anderes Brillenmodell tragen oder dir Strähnchen in die Haare reinfärben oder so, da würdest du wahrscheinlich einen Shitstorm bis zum Mond ernten für irgendwelche Unzulänglichkeiten, ja.
Also mir ist das schon öfter aufgefallen. Ich meine, gerade bei der Aufrufzahl, die Videos mittlerweile machen, es ist ja jetzt kein Kinderkram mehr, sag ich mal, ist das mediale Echo und die Berichterstattung drumherum sehr verhalten. Also da kenne ich Kollegen und Kolleginnen, die da anders auch so, also nicht, dass man es braucht, ne, aber über die dann auch drumherum berichtet wird oder die da quasi mehr herumgereicht werden, auch so von Drittberichterstattung. Und da denke ich mir so, woran liegt das denn? dass man quasi wie in so einer Blase sitzt und alles, was man tut, quasi keine Auswirkungen zu haben scheint. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass ich irgendwie ständig irgendeinen In-Game-Artikel über mich lesen will, was ich wieder irgendwie, dass ich jetzt einen Schnauzbart trage oder irgendwelche anderen verschwurbelten Analysen. So, also es fühlt sich so an, als ob was ich mache null Rolle spielt, weil es einfach keine Auswirkung hat. Wobei, nein, ganz stimmt das nicht. Ich habe auf mein initiales Video, also nicht das erste mit Funk, sondern das, wo ich das angekündigt habe, ich habe über 500 Bewerbungen gekriegt.
Oh, krass.
Ja,
ich bin nicht schlecht.
Also ich bin jetzt ungefähr 120, bin jetzt durch, aber das ist natürlich jetzt echt ein Sackgang.
Und war was dabei?
Sind tatsächlich einige sehr spannende Sachen dabei von Leuten, wo ich mir denke, oh, ist ja krass, dass du dich jetzt hier bewirbst, so von irgendwelchen Chefs von Kommunikationsagenturen und Leute, die schon ziemlich wichtige Leute gemanagt haben und also echt eine spannende Auswahl.
Ja, also ich glaube, es ist ja auch, spricht für die Leute, die auch immer auf der Suche nach was Neuem sind, spricht aber auch für deine Idee, dass solche Leute merken, ah, okay, da könnte was passieren. Insofern ist das schon in Ordnung. Aber wer es richtig drauf hat, der ruft dich an, obwohl du ihn drin nicht kennst.
Das Schlimme ist, das ist schon passiert. Aber von einer Person aus, die ich nicht in meinem Dunstkreis haben möchte.
Okay, gut. Ne? Das passiert natürlich auch. Ja. Aber solche Personen könntest du natürlich trotzdem drauf haben. Ne?
Das ist halt. Ja, aber das ist halt so, nee, ich möchte mich mit so einer Person nicht umgeben unbedingt. Da ist der Ruf einfach zu verbrannt. Aber ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen.
Nee, ich hätte jetzt auch gar nicht nachgefragt.
Aber es ist schon gruselig, wenn da jemand ausgerechnet diese Nummer hat, weil die Nummer ist echt ziemlich geheim.
Kenne ich sowas. Ist manchmal so. Also habe auch schon Anrufe gehabt, morgens um 2 irgendein Besoffener anruft und dich zur Party einladen will. Von dem ich noch nie was gehört habe.
Also for real, Mike, nimm's mir nicht übel, aber wenn ich nachts um 2 besoffen jemanden anrufen würde, der zu einer Party kommen soll, wärst jetzt nicht du die erste Wahl.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, boah, wir sind alle so besoffen, wir brauchen dringend einen Nüchtern auf dieser Party.
Ey, kannst du fahren? Ja.
Ach, sowas, ja. Ach so.
Nee,
ach
aber
so, ich dachte jetzt gar in diesem Ausnutzungsaspekt habe ich das gar nicht betrachtet. Okay.
Ich bin auf besoffenen Partys nachts um 2 unheimlich wertvoll. Wer weiß, wie viele Menschen ich schon ins Leben gerettet habe, ne? Also jetzt das zählt ja nicht als Leben gerettet, wie viel Lebensgefahren ich schon vermieden habe, sagen wir es mal so. Es ist ja eins vorgelagert. Lebensrettung findet ja erst statt, wenn jemand wirklich schon in Lebensgefahr ist. Naja.
Also hättest du sie vorher noch in Lebensgefahr bringen müssen, um sie dann
zu retten. Ja, ist wieder zu juristisch betrachtet. Ja, aber das ist doch schön, wenn du dann, aber vielleicht ist es auch deshalb so eingetreten, weil du dir so eine Waffel drum gemacht hast. Ne? Hättest du ja keine Waffel drum gemacht und nicht an einem Kommunikationskonzept oder so gearbeitet, dann wär's vielleicht, also ne, das kann auch ein Zeichen dafür sein, dass du alles richtig gemacht hast. Also das muss nicht heißen, du hast dir umsonst eine Waffe gemacht. Ne? Das kann auch ein Trugschluss sein. Insofern,
gute Betrachtungsweise. Gut. Danke für die Perspektive. Weil am Ende ist es ja oft so, ne? Das, was nicht eintritt, da gibt es dann keine, also weil man gut vorgeplant hat, da gibt es dann keine...
Genau, ja.
So. Das gibt halt auch keine Lorbeeren, so wo man merkt.
There is no glory in prevention.
Ja.
Hat ein Virusexperte immer gesagt. weil die Gefahren dann nicht eintreten. Ne? Gibt dann immer nur Hauen und Stechen, wenn hinterher irgendwas passiert ist oder wenn es dann scheiße gelaufen ist, dann weiß jeder, wie es ist. Aber wenn man es von vornherein richtig macht, dann bleibt ja alles, wie es ist. Und das ist nicht besonders glorreich immer. Ne? Beziehungsweise fassen die Leute das dann nicht als Glück so auf. Naja, aber ich habe übrigens immer wenn jetzt irgendwas mit Funk stand, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir bei der letzten Folge zu viel über Musik geredet, ich habe immer Funk gelesen, wie diese Musikrichtung. Funk ist besser als Funk auf jeden Fall.
Bist du dann ein bisschen,
Funk ist besser als Reggae.
Bist du dann ein bisschen funky durch die Woche gekommen, Mike?
Ja, auf jeden Fall habe ich gleich ein bisschen James Brown gehört und so und ein bisschen angefangenes Disco-Zeug. war eigentlich ganz cool. Mal ein bisschen eine Woche vom Metal etwas ferngehalten.
Nee, also Funk ist auf jeden Fall eine Musik, die auch ein gutes Lebensgefühl macht, glaube ich.
Ja, kann man auf jeden Fall machen.
Und dazu sieht man ab und zu jetzt auch mal die Sonne, die rauskommt. Also es ist auf jeden
Fall. Das finde ich allerdings schön, dass du jetzt hier so tageslichtmäßig ein bisschen mehr ich bei dir sehe. Ist das die Sonne, die da reinstrahlt von hinten oder hast du da einen unglaublich großen Flak-Scheinwerfer hinter eine Glasscheibe gestellt?
Ich bin überrascht, dass du denkst, das ist eine andere Perspektive. Es ist dieselbe Perspektive wie immer. Es ist nur, der Ausschnitt ist noch ein bisschen größer.
Ja, das meinte ich ja. Ja. Einen anderen Ausschnitt. Habe ich gesagt Perspektive. Nee, ist ein anderer Ausschnitt, weil ja, den Vorhang so, und so, das habe ich vorher nicht gesehen. Vorher war man näher dran an deinem
Mike, den Vorhang
rameloschen Wutzwerg. Ne?
Den Vorhang habe ich gestern aufgehangen.
Ah, okay.
Das ist ja einer von den Molltonen-Sachen. Also dahinter ist nach wie vor diese Dämmwand sozusagen. Aber okay. Das ist quasi so zum Hin- und Herschieben vorhangmäßig, damit ich da... Die Optik, ich habe heute die Optik ein bisschen außer vor gelassen. Verzeih mir, Mike, verzeih mir.
Ja.
Etwas ist anders, ich weiß, es ist immer problematisch.
Also hast du da jetzt schon ein erstes Video für Funk rausgebracht? Ja. Oder? Und das lief alles ganz normal wie immer?
Es lief ziemlich gut tatsächlich. Also ich glaube, das hat jetzt auch schon 300.000 Aufrufe.
Worum ging's da?
Wokeness, Mike, Wokeness.
Wokeness, okay.
Nee, 290. Ich hab mir zu viel versprochen. Es sind 290.000.
Naja, gut. Ja. Vielleicht hat YouTube auch noch nicht ganz aktualisiert.
Er ist ja auch am Morgen gerade, ne? So gegen Mittag haben wir es bestimmt. Nee, also lief ganz gut. Feedback war super. Feedback von Funk war auch super. Also da war ich auch echt sehr positiv jetzt von dem Ganzen. Aber der Arbeitsprozess war krank, weil ich habe mich nämlich kurz vorher nochmal umentschieden, was das Videothema fürs erste Video sein soll. Und dann haben wir quasi vom Mittwoch zum Sonntag das Video gebaut. Und das Video ist 40 Minuten lang.
Hat man zu tun, ne?
Wir hatten initial 40 Seiten Skript. Und also man macht sich ja keine Vorstellung, was das für Arbeitsprozesse und vor allen Dingen Feedbackschleifen sind, die jetzt auch im Zusammenhang mit dem Öffentlich-Rechtlichen da stattfinden. Also ich habe Sonntag Nacht 7:30 bin ich schlafen gegangen. Also morgens 7:30. Genau. Ali ist aufgestanden.
Sonntag 7:30.
Nee, ja,
Ali ist aber spät für Ali.
Ali ist 5 aufgestanden. Aber das
ich wollte gerade sagen, der ist auf dem Bauernhof. Da lebst du, da wachst du ein bisschen eher auf, wenn der Hahn auf den Mist kräht, auf jeden Fall.
Ja, krasser Typ, ey. Einfach ein krasser Typ.
Ja, das auf jeden Fall.
Nee, auf jeden Fall freue ich mich, der macht ja jetzt quasi meine Tonmischung jetzt immer.
So, ist gut. Tonmischung kannst du von ihm jederzeit machen lassen, bei Cola rum würde ich eher abraten.
Nee, auf jeden Fall. Gerade so. Ich habe ja mit Ali doch schon mal die Lichter ausgeknipst.
Ach so, okay.
Aber er ist ja jetzt auch alkoholfrei.
Absolut, absolut. Also der zieht das krass durch. Respekt dafür. Nicht nur diszipliniert, auch noch gesund. Wahnsinn. Ist immer, man hat immer ein bisschen schlechtes Gewissen, gerade wenn man bei ihm in der Nähe ist, weil er alles gerade so diszipliniert durchzieht.
Der rockt auf jeden Fall gerade eine ganze Menge, ne? Also, aber bei euch geht's ja jetzt auch so bald wieder los in wenigen Tagen, ne?
Ja, genau. Na, wir werden dann so ein bisschen dann mal schon so ein paar mit dem Songwriting langsam so auf der Zielgeraden. Und dann werden wir dann mal so die ersten Sachen recorden. Wir haben ja auch ein neues Studio am Start, was Ali mit hochgezogen hat. Und da werden wir dann mal so die ersten Trials machen.
Ich bin so gespannt.
Wie man bei Schlachtschiffen redet, die ersten Testfahrten und Manöver und erstmal checken. Ja, bin ich auch total gespannt. Sehr, sehr aufregende Zeit im positiven Sinne immer, wenn es dann so auf... wenn man drüber nachdenkt, mit einer neuen Platte zu starten.
Ja. Was ist so der Moment, wenn man wann trifft man die Entscheidung? Was ist so der initiale Gedanke, der da dahinter steht?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich bei Bands. Also bei uns gibt es eigentlich immer diesen Startschuss gar nicht so richtig, weil wir ja natürlich mit Ali das Glück haben, da professionelle Studioumgebung in der Band zu haben. Ne? Dadurch werden irgendwann die Demos zu den fertigen Albumsongs, ne? Also andere Bands müssen ja ein Studio buchen und wissen, okay, ab, schlag mich tot, ab 30. Februar 14 Uhr sind wir einen Monat im Studio und da wird das Ding reingenagelt und dann ist es fertig. So ist das ja bei uns nicht. Also wir haben dann sozusagen so einen stetigen Schaffensprozess und das machen auch immer mehr Bands. So liegt ja auch an der Technik, ne? Also Electric Callboy zum Beispiel, da haben sie auch gerade ein neues Studio gebaut da in Castrop-Rauxel und so, auch echt fett geworden. Die können da auch die ganze Zeit machen, was sie wollen. So arbeiten dann eigentlich immer mehr professionelle Bands. So dieses Startsignal, bam, wir sind jetzt hier und machen eine neue Platte. Das ist entweder, glaube ich, bei ganz, ganz großen Bands ist das so, die sich da aus, was weiß ich, aus aller Welt irgendwo zusammenfinden müssen und dann konzentriert im Studio arbeiten, wenn es nicht irgendeiner in der Band sowieso alleine macht und dann alle einlädt. So, ich sag mal so das vorletzte bis vorvorletzte Fach im oberen Regal bei den Bands, die machen das jetzt eigentlich eher so, dass sie so mit eigenen Studios und so arbeiten. Ja,
also, es ist interessant, ne? da hast du jetzt irgendwie weltweiten Erfolg und dann bleibst du trotzdem Castrop Rauxel.
Finde ich mega.
Apropos,
finde ich total geil.
Apropos Mike, was glaubst du? Das ist zufälligerweise gerade passend für Thema, über das ich gestolpert bin. Was glaubst du, wie lange die Familie, die am längsten am selben Ort lebt, am selben Ort gelebt hat, weltweit?
Du meinst jetzt generationenübergreifend?
Ja.
Also ich stelle mir da gerade irgend so ein schottisches Inzestdorf vor, irgendwie. keine Ahnung, also bestimmt 1000 Jahre.
Auf jeden Fall eine lange Zeit, ne? 1000 Jahre?
Also, könnte ich mir vorstellen.
Also schon heftig, so, ne? 1024, was war 1024? Also
1024, da war
ist
noch.
Ist das noch Fränkisches Reich?
Ist auf jeden Fall nicht mehr Steinzeit, ne?
Aber tatsächlich ist es nicht korrekt, Mike, es ist nicht korrekt. Denn die älteste Familie der Welt, die kommt aus Osterode.
Osterode im Harz.
Also beziehungsweise in der Nähe von Osterode, eher so im Niedersächsischen. Und zwar ist es die Familie, also klar, Schottland, Harz, tja. und zwar ist das die Familie von Manfred Huchthausen und Stefan Lange. Und
haben die eine Lebenspartnerschaft oder die klingt jetzt so?
Per DNA-Analyse wurde festgestellt, dass die beiden direkte Nachfahren von Höhlenmenschen aus der Bronzezeit sind, steht hier.
Nachfahren von Höhlenmenschen also aus der Bronzezeit.
Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, Höhlenmenschen aus der Bronzezeit, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Das ist bestimmt einfach.
Es leben ja heute noch Menschen in Höhlen.
Ich meine, es gibt im Harz auch diese Höhlenhäuser irgendwie. Also
was ist Bronzezeit? Da reden wir von 5000 Jahren her ungefähr, ne? Oder?
3000 sind es wohl.
3000.
3000.
Okay.
Ja, also diese Familie existiert einfach seit 3000 Jahren.
Krass. Also das ist dann. Ja, aber es kommt auch darauf an, was man als Familie definiert, ne?
Das so, ist aber ja gut.
Jetzt kann man das genetisch irgendwie.
Aber jetzt nochmal zu der Frage, wieso weiß man das? Und jetzt kommen wir nochmal zu der Höhlenmenschen-Thematik. Also der Huchthausen, der wohnt tatsächlich nur 2 Kilometer von seinen Vorfahren entfernt. Also die haben sie 3000 Jahre nur 2 Kilometer weit geschafft.
Hey, wenn es da schön ist, warum? Also ganz im Ernst.
Und in der in der Lichtsteinhöhle hat man Überreste gefunden, die sozusagen DNA-technisch auf ihn zutreffen.
Krass. Also da haben die dann quasi dein, was weiß ich, Urhoch 24 Opa da ausgebuddelt. Oder Oma. hat einen gewissen Charme, klar, aber das sagt natürlich nichts darüber aus, ob da nicht zwischendurch die Familie ausgezogen war oder kommen ja jetzt auch wieder viele aus dem Goldenen Westen zurück in die ostdeutsche Heimat.
Nee, also wie gesagt, man hat da Überreste gefunden und dann gab es halt einen Test und als genug Knochen aus der Höhle analysiert wurden, riefen die Forscher die Bürger von Osterode zu einem Speicheltest auf. Das ist offensichtlich ein anderes Osterode, also weil die haben irgendwie nur, oder es wollten nur 273 Bewohner wissen, kann auch sein. 273 Bewohner wollten wissen, ob sie vielleicht Nachfahren der Toten aus der Spätbronzezeit waren. Und bei Hochthausen und Lange war dies tatsächlich der Fall. Sie waren Teil der beiden von den Forschern entdeckten Kernfamilien, die seit Tausenden von Jahren in diesem Teil des Harzes lebt.
Okay, naja, gut. Also bei diesen, weiß ich nicht, bei diesen Bergtälern, da weiß man immer, wenn da zum DNA-Test aufgerufen wird, da denkt immer die halbe Stadt, es wird irgendein Verbrecher gesucht wahrscheinlich.
Deswegen sind auf jeden Fall,
wird da vielleicht die Beteiligung an DNA-Tests etwas geringer sein. Wär bei uns auch nicht anders, glaube ich. Also will jetzt nicht die Gegend generell allein herausstellen. Aber
120 Generationen.
120 Generationen, krass. Ja, aber das ist natürlich nur so eine Headline, mit der du eine wissenschaftliche Erkenntnis verkaufst, die in einem Fachmagazin eigentlich kein Schwein interessiert und die jetzt dann die deutsche Presseagentur dann doch mal interessiert, ne? Weil, also ich glaube, wenn du das jetzt, die können doch nicht lückenlos belegen, ob da 120 Generationen am gleichen Ort gelebt haben, oder? Das Einzige, was das aussagt, ist der Heidi, der da in der Höhle rumliegt.
Also
mit dem verwandt ist.
Du bist schon wieder Jurist, ey. Natürlich können sie nicht belegen, dass die da nicht 3000 Jahre, logisch. Vielleicht waren die 2500 Jahre davon ganz woanders. Kann natürlich sein, aber wie es der Zufall so will, sind die halt jetzt da.
Ja, wollte ich gerade sagen, kann doch sein, dass die 2500 Jahre auf Montage waren im Westen. Oder was weiß ich.
Oh also, Mann, ja, es ist halt eine schöne Story. Lass es doch mal so im Raum stehen. Das ist doch jetzt ja auch keine Qualitätsinformation.
Nein. Nee, aber weil die initiale Frage hieß, die älteste Familie an einem Ort, ne, irgendwie. Und nicht die älteste Familie weltweit, oder?
Nee, nicht die älteste Familie weltweit. Das ist sowieso schwierig zu sagen, was ist die älteste Familie. Ich meine, es ploppen ja keine neuen Familien auf. Zack, neuer Stammbaum. Hä? Gibt's ja nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee.
Weil im Endeffekt sind alle mit allen irgendwie verwandt, oder?
Also, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mal in einem Artikel gelesen, dass die Homo Sapiens-Population mal auf unfassbar wenige Individuen zusammengeschrumpft gewesen sein muss. Ne? Das sieht man heute noch in unserer DNA, dass da eine gewisse Varianz in irgendwelchen Abschnitten so gering ist, dass das mal kurz vorm Aussterben war irgendwie.
Da gab es nicht also, sogar irgendwelche Paarungsgeschichten mit Neandertalern, deswegen haben wir Neandertaler-Gene 4%.
Wahrscheinlich, ja. Ja, also ist zumindest in den Lehrfilmen im Museum für Ur- und Frühgeschichte und so weiter, habe ich das gesehen, ja.
Neandertaler-Sex.
Ja, klar, da habe ich Neandertaler-Sex geguckt mit meinem 6-jährigen Sohn, auf jeden Fall. Alter.
Ja, vielleicht gibt's ja eine
Erwachsene. Bei euch in Halle vielleicht im Museum, ja, das kann ja sein, aber hier in Thüringen doch nicht. Also ich bitte
dich hier. Landesmuseum für Früh- und Vorgeschichte hier so zu fronten, Mike, das ist natürlich Majestätsbeleidigung, ne? Da wirst du bald in den Kreisen der Sammlungsprofis bist du gleich unten durch, wenn du es sagst, ne? Kannst du nicht einfach jeden Podcast irgendeine wichtige Person fronten hier, das ja. Sag mal, was ist eigentlich mit deinem Studium?
Ja, naja, das sind jetzt ein paar Urlaubssemester gewesen, so. Ich bin aber noch eingeschrieben.
Nur selbe Antwort, die ich geben würde. Gut.
Werde ich auch bleiben müssen, weil der Studiengang wird abgeschafft.
Was?
Haben da nicht genug qualifizierte Bewerber oder irgendwie sowas.
Ach, das überrascht mich aber.
Ich finde das eigentlich okay, statt das Qualitätslevel total in die Tonne zu treten. Ich glaube, irgendwelche Islamstudien oder so wird dann demnächst auch noch eingestellt. So 2-3 Studiengänge haben sie aussortiert.
Ja, es ist, glaube ich, auch eine schwierige Zeit für Islamstudien. Was mich zu meinem nächsten Thema führt. Über das ich heute gestolpert bin. Es ist mal wieder Zeit der Bilderstürmer.
Oh.
Nee, also ich komme einfach eigentlich auch nur deswegen da drauf, weil ich mich jetzt in meinem letzten Video zum Thema Wokeness bin ich zufälligerweise über diese Geschichte der Pro-Palästina-Proteste an US-Elite-Unis gestolpert. So habe ich da ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und jetzt ist in Cambridge das Gemälde von Arthur Balfour oder Balfour, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich glaube Balfour, also bei uns glaube ich Balfour, aber eigentlich müsste es Balfour ausgesprochen werden.
Arthur Balfour klingt irgendwie besser.
Arthur Balfour.
Arthur Balfour.
Naja, es ist halt ist halt ein Brite, ne? Also müsste es Balfour sein. Aber ich habe es irgendwie früher immer, also nachdem ist sozusagen die Balfour-Erklärung benannt.
Das sagt mir nichts, erzähl mal.
Nee, also ich zitiere, in der von ihm unterzeichneten Balfour-Erklärung oder Balfour-Erklärung erkannte Großbritannien 1917 als erste Großmacht das Streben nach einem jüdischen Staat als legitimes und mit Wohlwollen betrachtetes Ziel an, das seitdem für Unruhe sorgt. Klare Sache, jedenfalls wurde das Porträt dieser Person in Cambridge zerstört. Von einer Aktivistin. So, die, die Organisation Palestine Action, die das Video veröffentlicht, also wie sie das da zerhackt hat, behauptet, Balfours Erklärung habe die ethnische Säuberung Palästinas initiiert, die nach 48 von zionistischem Regime fortgesetzt worden sei und jetzt in einem intensivierten Genozid in Gaza gipfelte. Die rote Farbe symbolisiert das Blutvergießen des palästinensischen Volks seit der Erklärung von 1917. Balfour habe das palästinensische Heimatland preisgegeben, obwohl er nicht dazu berechtigt gewesen sei, weil es ihm nicht gehörte. So, das natürlich wird darüber hinweg gesehen, dass zum Thema, wem gehörte das Land, dass das natürlich auch vielen Juden gehört hat dort vor Ort, aber was da tatsächlich vergessen wird, was dabei halt unerwähnt bleibt, ist, dass in dieser Erklärung drin steht, dass nichts geschehen solle, was die bürgerlichen und religiösen Rechte bestehender nicht-jüdischer Gemeinschaften in Palästina in Frage stellen soll. Ja, also das ist mal wieder eine Auslegung von Geschichte und Entwicklung von Geschichte, die dann gut in ein ideologisiertes.
Ja gut, dann so ein Zitat unter, also ne, das ist dann ja wieder aus dem Zusammenhang gerissen, aber klar, man kann ja dann auch noch Relativierung in Erklärungen reinschreiben, obwohl man also sich der Effekt einer Erklärung trotzdem bewusst ist, ne? Zusatzprotokolle, Anschlussnoten, Votumsvereinbarung zu irgendwelchen Abkommen, das gibt's ja dann immer noch. Also da, wie gesagt, das kann ich jetzt nicht, kenne das Papier nicht, kann ich jetzt nicht so analysieren, aber ich finde es, ja, also ganz im Ernst, wenn du jetzt mit der englischen Geschichte oder britischen Geschichte aufräumen willst, dann müsstest du den ganzen Tag Bilder zerhacken auf der ganzen Welt. Irgendwo. Also da ist der Commonwealth ja. Also ein historisches Bild zerhacken geht für mich nicht, egal wer da drauf ist. Das ist immer Quelle und ein Diskussionsgegenstand, anhand dessen man eigentlich diskutieren sollte. Ne? Ja. Und so solche ikonoklastischen Tendenzen finde ich immer eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass die eigentlichen Argumente wenig Durchschlagskraft haben oder öffentlichkeitswirksam. Ne? Das ist immer so ein Stück Profilierung außerhalb von einem Diskurs ist da immer, schwingt da für mich immer mit. Ne? Also das ist ganz oft so bei so bilderstürmerischen Tendenzen. Ja, für einen Diskurs nie gut gewesen.
Ich finde, ne? das delegitimiert für mich irgendwie Protest.
Ja, na klar, aber ich meine, wir können jetzt hier auch schön ruhig sitzen. Ich meine, da verrecken halt wirklich Menschen, ne? Verwandte und Familienmitglieder oder irgendwie. Also manche Menschen kann man dann natürlich in ihrer Verzweiflung, in ihrer blinden Wut, das kann man zumindest nachvollziehen, ne? Trotzdem, wenn man objektiv und emotional befreit davon da drauf schauen will, komme ich trotzdem zu dem Schluss, den ich gerade geäußert habe, ne? Ich weiß jetzt nicht, kann jetzt nicht jede einzelne Gemütsregung von einem Protestanten einschätzen. Ne? Da gibt es sicherlich auch Leute, anhand deren Geschichte und Biografie man sowas nachvollziehen kann, die Reaktion zumindest.
Also Protestanten sind es vermutlich nicht, aber die Protestierenden, das...
ja, sorry.
Ey, ich mach den Fehler auch immer, ne?
Das
ist echt schwierig. Nee, also was ich halt einfach, also ich finde das halt, diesen ganzen Komplex auch, also dieses Ikonoklastische, das finde ich halt interessant, dass, dass man immer wieder diesen Weg wählt, da seiner politischen Forderung Ausdruck zu verleihen, in diesem Akt des, weil im Endeffekt wird ja eine Würdigung einer Person, die für ein Unrecht steht in der eigenen Wahrnehmung, wird ja dann sozusagen heruntergerissen. Und wir hatten in der Vergangenheit ja gesehen, dass es gerade in den Vereinigten Staaten sehr viele von diesen Bildnissen gibt, die da entfernt wurden oder gestürmt worden sind. Auch im Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein neuer Trend, Mike, oder gab es das vor 20 Jahren auch regelmäßig?
Ja, ist, also keine Ahnung, wenn jetzt an irgendeiner zweitklassigen Uni in den USA ein Bild runtergerupft wird oder so. Das hat halt früher, als du es nicht mit dem Handy mitfilmen konntest, kein Schwein interessiert, ne? Wem wolltest du, wo wolltest du die VHS-Kassette, mit der du die Aktion vielleicht aufgenommen hast, denn hochladen?
Tape Trading.
Oder, ja, Tape Trading. Nee, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also, das ist schon, also, ich glaube, ikonoklastische Tendenzen gab es schon immer, aber es gibt ja auch verschiedene Gründe, warum man zum Bilderstürmer wird, ne? Also, es gibt ja auch Bilderstürmer, die Bilder vernichtet haben, weil sie gegen ein religiöses Abbildungsverbot verstoßen haben oder so, wo gar nicht so sehr das Bild ein Symbol für etwas ist, sondern einfach das Bild an sich einen Verstoß gegen ein Gebot darstellt. Ne? Also solche Unterschiede gibt es ja auch beim Bildersturm. Ne? Oder in der Kunstgeschichte gibt es auch bilderstürmerische Tendenzen, wo einfach irgendwelche bestimmten Stile mit religiösen Sachen nicht mehr hingehauen haben und das wird dann deshalb weggerupft. Oder nach 45 musste die sowjetische Militäradministration irgendwelche Hardcore-Kommunisten, deutsche Hardcore-Kommunisten davon abhalten, irgendwelche Schinkelbauten in die Luft zu sprengen oder so, ne, weil sie in irgendwelchen preußischen Stilen gebaut sind oder was, also weiß ich, ne, da haben die Sowjets noch Schlimmeres verhindert. Also das ist schon, da gibt's verschiedene Gründe, ne, und ich glaube, das gab's solange Menschen, also wie soll man sagen, nachweislich künstlerisch tätig waren, also seit dem Erwachen der Kultur im künstlerischen Sinne, sagen wir mal plus minus paar tausend Jahre, so vor 40.000 Jahren, gab sowas schon immer, dass einem die Höhlenzeichnung irgendwie nicht gepasst hat oder so und dann, nee, ich habe halt Pferde lieber, da male ich jetzt hier Pferde drüber oder wisch die weg, bis hin heutzutage, wo irgendwelche Denkmäler weggerupft werden von Lenin oder auch in der Ukraine, sieht man das ja auch, das ist ja auch nichts anderes als ein Bildersturm, ne, wenn dann bestimmte Ideologien und Geschichtsepochen beiseite gewischt werden, indem deren Vertreter in bildlicher oder in Statuenform entfernt werden. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz menschlicher Zug, daran nicht mehr in Bildform an irgendwas erinnert zu werden.
Ja, ich, also im Hinblick auf Statuen verstehe ich es auch. Da verstehe ich es, weil das ja sehr, das sind ja politische Statements. Bei einem Porträt von irgendjemand, meine Güte, dann hänge ich es halt weg. Oder dann hänge ich es halt in den historischen Trakt von irgendeiner Galerie und schreibe drunter, was er falsch gemacht hat. Also das ist halt irgendwie so.
Natürlich, klar. Es gibt auch Leute, die gehen zum Tätowierer und lassen sich irgendwie Heidemarie covern, weil sie jetzt mit Annegret zusammen sind oder irgendwie so bei irgendwelchen Tattoos. Aber ich sehe zum Beispiel solche Statuen oder Wandgemälde irgendwie im urbanen Raum. Oder das sehe ich im Prinzip als geschichtliches Tattoo einer Stadt. Das gehört dort zur Geschichte. Das war ein bestimmter Abschnitt. Und das kann man ja dann auch moderieren und einordnen, ne? Und neu beschriften und so weiter.
Gut, das kannst du mit der entsprechenden Distanz kannst du das sagen. Hm. So, also wenn jetzt beispielsweise, mir fällt jetzt nicht ein, aber wenn jetzt beispielsweise irgendwie ein Denkmal für einen Mauerschützen errichtet worden wäre, so direkt vor deiner Haustür, kurz nach der Wende oder vor der Wende oder so im Zuge dessen. Letzter Widerstand vorm Untergang. So, also ich meine, das hättest du ja auch nicht gut gefunden, oder?
Ja, ich glaube, der letzte Mauertote war Chris Geffroy, hieß der. Wie der Schütze hieß, weiß ich nicht. Aber
Ist doch schon mal gut, dass man den Schützen nicht in Erinnerung behält, sondern sich auf das Andenken an das Opfer konzentriert. Ja. Was ja bei diesen ganzen gehypten Serientäter-Geschichten immer so ein bisschen das Problem ist, ne? Dass man diese Serienmörder irgendwie, also nicht glorifiziert vielleicht, aber dass man durch die Faszination an diesen Themen eben das Leid und die Persönlichkeiten der Opfer vergisst, was irgendwie wie ein zweiter Tod ist, meines Erachtens. Man erinnert,
ja, gut,
man erinnert der Menschen nur als Opfer.
Ich geb dir ja recht, ne? Also würde man meine Argumentation jetzt auf den Gipfel treiben, dann würdest du heute immer noch über die Goebbelsstraße zum Adolf-Hitler-Stadion zur Göring-Büste laufen, ne? Das kann es natürlich auch nicht sein. Aber gibt ja auch noch öffentliche Gebäude, oder das einzige öffentliche Gebäude ist nicht das Holstentor in Lübeck, an dem noch ein noch ein Hakenkreuz irgendwie hängt.
Da hängt ein Hakenkreuz?
So. Ich glaube, ja. Irgendwas war da mal. Google mal.
Hakenkreuz im Holstentor. Die Handläufe an den Treppen sind mit dem Nazi-Symbol versehen. Archivchef ist für Kennzeichnung. Aha. Aber warum?
Was, warum die Handläufe versehen ist oder warum er für Kennzeichnung
ist? Nee, warum die Handläufe da noch so sind. Es ist kein Text dazu irgendwie.
Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist ein schönes Bauwerk, trotz der Hakenkreuze. Ist leider lange her, dass der große FC Carl Zeiss Jena mal gegen VfB Lübeck gespielt hat.
Wie ging's aus?
Ich glaube 2-2 damals, wenn ich mich nicht irre. Kann auch sein, dass ich das mit dem Spiel in Wilhelmshaven verwechsel.
Ein versöhnliches Ergebnis.
Ja, nee, ich glaube, jeder hatte geführt. Insofern ist es für den, der geführt hatte, dann meistens nicht versöhnlich. Aber jetzt kommt das Wochenende, ist das große Derby, auf das du sicherlich auch schon hinfieberst. FC Carl Zeiss Jena gegen FC Rot-Weiß Erfurt.
Oh, da gibt's so Schlägereien.
Ja, bestimmt. ja. Also da gibt's genug Dumme, die sich da aufeinander stürzen, klar. Aber ist immer, wie soll man sagen, eine anregende Stimmung im Stadion.
Bist du dann da?
Ich weiß es noch nicht genau.
Ja, fahr doch mal wieder auf die Wartburg.
Ja, ja, auf jeden Fall. Klar. Also, ist doch schön, die Wartburg. Also, ich habe da sehr viel Feedback gekriegt für meine Instagram-Posts. Mehr als sonst. Aber weil so viele Leute schon auf der Wartburg waren.
Ich wollte gerade sagen, das erkennt man dann halt. Wie viel Feedback hast du zur Burg Posterstein gekriegt damals?
War auf jeden Fall nicht so wie bei der Wartburg. Mhm.
Ich habe es sofort erkannt.
Ja, das war, du warst, glaube ich, der Einzige, der es sofort erkannt hat. Ein paar Leute fragen immer, wo das ist. Ja, aber du hast es erkannt. Also in Sachen Burgen macht man dir ja auch nichts vor.
Das ist halt meine Inselbegabung.
Auf jeden Fall. Leuchtenburg warst du auch schon, oder?
Selbstverständlich. Ja. Aber da ich bin ja jetzt hier beim Öffentlich-Rechtlichen und das heißt, irgendwann wird es eine Burgenserie geben, Mike.
Echt?
Das werde ich durchsetzen.
Gab es da nicht schon mal?
Ist doch völlig egal, was es schon mal gab.
Deutschland, deine Schlösser und Burgen. Ja gut, da erinnert sich eh kein Schwein.
Es geht um die Zukunft, Mike. Es geht um die Zukunft.
Ach so. Ja, auf jeden Fall. Mit welcher Burg würdest du da anfangen?
Selbstverständlich mit Burg Querfurt.
Okay.
Also allein aus dem Grunde, dass es einfach so derartig unterrepräsentiert ist, zu Unrecht. Da muss man mal. Außerdem ist es nicht so weit vom MDR weg. So.
Ne? Ach so.
So, da muss es nicht so weit fahren. Das wird denen sicherlich gefallen. Nee, aber tatsächlich einfach mit Burgen arbeiten, die nicht permanent gezeigt werden, wie Burg Elz oder so.
Ja, das stimmt. Ja gut, die sind ja auch in jedem beschissenen Deutschland-Instagram.
Es ist einfach ätzend.
Highlight.
Es ist echt ätzend. Also es ist super coole Burg und super spannend, die Entwicklung. Und es ist auch eine Familie, die da irgendwie seit 3000 Jahren auf dem Felsen da hockt. Muss ja nicht.
Alter, was wirklich gruselig ist, ist, wenn du auf der Wefelsburg da bist, dir das mal angucken willst, was da natürlich für Klientel hinpilgert. Ne?
Ich war alleine da, als ich da war.
Aber war niemand da, okay.
Nee. Aber es war ganz lustig. Da stehen auf diesen Nazi-Ruhen stehen da irgendwelche Sessel, die sie da hingeschoben haben, damit man auch ja nichts sieht. Naja, bin hingegangen, habe die weggeschoben. 2 Minuten später kam dann die Frau vom Schalter und hat die wieder hingeschoben. Ich sagte, okay, krass, das ist offensichtlich dein Job, zu gucken, dass das keiner macht, weil es offensichtlich...
Wobei der schwarzen Sonne da, oder was?
Ja,
bei
der schwarzen Sonne, genau. Ja, genau. Ja, also eine der wenigen oder vielleicht so die einzige dreieckige Burg Deutschlands, ne?
Okay, weiß ich gar nicht. Also ja, so Zitadellen oder so haben öfter mal so ein Shape, ne? Aber ja, da kenne ich mich nicht zu sehr aus, was da nun eine Burg ist und was da als...
Nee, ich hatte das nur gelesen, dass es irgendwie was Besonderes ist, dass die Burg halt dreieckig ist. Mhm. Dazu muss man ja aber sagen, dass ja im Endeffekt jede Burg einzigartig ist und deswegen auch geiler ist als ein Schloss oder eine Zitadelle.
Ja,
Festungsbau, da wird halt jede Festung ähnlich angelegt, so, weil Erkenntnisse und Schlösser, muss halt alles aussehen wie Versailles oder irgendwelche ähnlichen Geschichten.
Oder was gerade zu der Zeit modern war.
Oder was gerade modern ist. Ach, ich finde Schlösser so langweilig.
Ja, kommt drauf an. Ich war jetzt am Wochenende war ich auf der Heidecksburg, was ja auch ein Schloss ist, Schloss Heidecksburg, in dieser Rokoko-Miniaturausstellung. Und da, die haben natürlich, also da sind zwei Freaks gewesen in der DDR irgendwie, die so Fantasiekönigreiche erschaffen haben und da so Modelle gebaut haben mit Schlössern, Herrscherfamilien und was weiß ich alles, ne? Also mega cool anzusehen. Das haben die alles nur mit, glaube ich, Duosan, Kleber und Papier irgendwie gemacht. Und also aber alles so Rokoko-mäßig, ne? Aber da ist natürlich die Detailverliebtheit kompletter Wahnsinn. Ich glaube, der eine war Theaterbildner, ja, und so.
Also es ist eine ganz, ganz coole Ausstellung. Es ist wirklich auch sehr faszinierend.
Es ist wirklich, wirklich klein, ne? Ermüdet auch nicht, ist jetzt nicht allzu viel ausgestellt, aber es macht wirklich Spaß. Das kann man sich wirklich mal angucken.
Also ist das eine Dauerausstellung da, ja?
Da, solche Schlösser machen schon Spaß, ne? Weil es halt einfach bäm, viel zu viel ist. Alles, ne? Solche Rokoko-Schlösschen irgendwie. Da hat man ja in Thüringen ja auch einiges davon und Barockbauten und auch in Dresden und was weiß ich. Das macht schon Spaß, aber ich geb dir recht, so eine richtige finstere Burg auf einem Hügel, die man erst erklimmen muss.
Die so in den Felsen, halb in den Felsen geschlagen, halb über die Burg drüber gestülpt, über den Berg drüber gestülpt. Das ist schon, nein, ja, ich habe es natürlich übertrieben. Ja, ich mag auch Schlösser, so ist nicht. Da bin ich jetzt nicht so in die Heidecksburg, finde ich persönlich auch sehr, sehr gut. Übrigens, direkt neben der Heidecksburg ist ja so ein kleines Schlösschen und das stand Ewigkeiten zum Verkauf. Ich hoffe, das hat jetzt mal irgendwie einen Käufer gefunden.
Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, das hat irgendeine Wohnungsbaugenossenschaft übernommen oder so. Aber bin mir nicht ganz sicher.
Aber das war ein schönes Objekt, aber eine Million in Rudolstadt versenken.
Um noch eine Million reinzustecken.
Nee, ach, das hatte einen guten Zustand. Hat einen guten Zustand. Da waren irgendwie vorher 4 Wohnparte. Egal. Details, spielt keine Rolle.
Details. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem Wahnsinn, wenn man sich. Schloss Heidecksburg ist ein super Beispiel dafür. Es ist völliger Wahnsinn, wenn du dir das damals anguckst, so die Größe, ja, der Ländereien, die Herrscherfamilie hatte, und dazu das Schloss. Ne? Also da ist ja das Schloss schon fast halb so groß wie der Raum, den sie beherrscht haben. Also was da von Wahnsinn geherrscht hat und auch von, ja, staatsdefizitäres Finanzwesen.
Ist das, ne, so? Um das, also ich hätte jetzt einfach gesagt, dass es irgendwie mal eine gute Zeit war, wo sie sich das einfach irgendwie leisten konnten. Und jetzt guckt der Rudolstadt jetzt an.
Also ich glaube, also Rudolstadt ist wie viele größere Thüringer Städte. Es gibt da wunderschöne Ecken und dann gibt es halt auch Ecken, wo du halt nicht unbedingt reinfahren willst, ne? Aber es gibt eine Rudolstadt, denke ich mir jedes Mal, wenn ich dort bin, ja, wirklich wunderschöne Häuser.
Ja, aber nicht aus diesem Jahrhundert.
Nee, das gibt's aus diesem Jahrhundert schöne Häuser. Wenn man so auf Architekturquatsch steht und sowas, aber ich glaube,
ja, ich meine, dieses Jahrhundert hat schon ein Vierteljahrhundert, also man hätte jetzt in der Zeit schon mal irgendwie was kreieren können. Aber ich glaube, Rudolstadt ist in diesem Jahrhundert noch nicht besonders gut weggekommen.
Es geht immer noch, ne? Also wenn du es jetzt im Vergleich zu Greiz siehst oder
ich, also Greiz finde ich tatsächlich Größe reizvoller.
Aber ich meine, in diesem Jahrhundert weggekommen, davon rede ich jetzt gerade.
Wo wir gerade bei Greiz sind, das Fürsten, also die zu Reuß, das ist ja, glaube ich, eine der ältesten Adelsfamilien überhaupt, ne?
Da sitzt der eine jetzt nicht gerade eine Untersuchungshaft.
Absolut, absolut, absolut. Aber weil wir gerade bei der Frage waren, wie lange existiert so eine Familie am selben Ort, so nach dem Motto, ne? Das ist mir nur über den Weg gelaufen, dass die ja auch quasi ein Uradelsgeschlecht sind.
Aber die sind nicht von Wettinern abgezapft irgendwie, oder?
Wie war das denn? Warte mal.
Weil irgendwie hast du hier in Thüringen das Gefühl, am Ende ist irgendwie alles dann Wettiner. So.
Nee, scheinbar nicht. Mitte des 12. Jahrhunderts sind die wohl verbucht. Urahn des Geschlechts der Vögte war Heinrich der Fromme von Gleisenberg, der um 1120 starb, der von Kaiser Heinrich IV. Mit Gera und Weida belehnt wurde. Sein Enkel Heinrich II., der Reiche, erwarb Plauen.
Ich glaube, jetzt vertreibst du gerade hier so die letzten Hörer.
Aber die Ecke ist auch sehr schön, möchte ich erwähnen. Da gibt es auch sehr viele schöne Burgen. Beispielsweise die Osterburg bei Weida.
Ja, da unten, das macht schon Spaß. Aber Weida ist, glaube ich, gerade noch so Thüringen, ne?
Ja.
Nehme ich nicht irre.
Ja, ja.
Wohingegen Plauen ja schon Sachsen dann ist.
Das, ne, stimmt.
Aber schöne Gegend. Kann man auf jeden Fall mal Schleiz, Plauen da unten.
Ich habe da mal einen kleinen Urlaub gemacht, so 4 Tage.
Ach, war es mit Bodo Ramelow in Saalburg oder was? Nee.
Apropos Bodo Ramelow, wir sind vermutlich deswegen jetzt als relevanter Podcast eingeladen worden zu einer wichtigen Veranstaltung. Mike, hast du schon drüber nachgedacht, ob wir da hinwollen?
Ich war nicht bewusst, dass das eine wichtige Veranstaltung ist, okay. Ja gut, also darüber entscheiden wir zwei ja, ob die Veranstaltung wichtig wird.
Exakt,
oder nicht.
Wir werden es adeln. Wir werden es adeln, aber wir werden
ob
jetzt
wir da hingehen oder nicht, ja.
Wir werden aber jetzt hier noch nicht zu viel erzählen diesbezüglich. Aber Mike, was hat denn dich so bewegt die Woche?
Ich musste vorhin gerade dran denken, weil ich heute Morgen einen Artikel gelesen habe, als du von den Ausdünstungen deines Molltonstoffes und deiner Benommenheit erzählt hast. Ich habe einen geilen Artikel gelesen über Medikamenten- und Drogenmissbrauch im Weißen Haus unter Donald Trump. Also hier Ronnie Jackson, sein Leibarzt oder wie nennt man das dann heutzutage noch, Leibarzt, weiß ich nicht. Aber der Typ, da muss da wirklich so, keine Ahnung, Amphetamin und was weiß ich, wie Bonbons verteilt haben, wenn man den Zeugenaussagen von oder den Berichten bestimmter Mitarbeiter glaubt. Ne?
Das ist ja wild.
Das ist wirklich wild und also so richtig so nach irgendwie durchgearbeiteten Nächten dann erstmal so Amphetamin wie so ein Air Force Pilot irgendwie da hochgeputscht. Also krasse Scheiße. Also war da muss es ganz schön hoch hergegangen sein und irgendwie hat das, ich glaube das Pentagon hat das untersucht oder so schon vor 4 Jahren irgendwie und das kam jetzt erst irgendwie raus.
Ich meine, das kann ja auch nicht sein, dass du also dass quasi die Führungsriege komplett unter Drogen steht, ne? Also das ist ja.
Also mich hat das komplett so an Modell Führerbunker erinnert. Ja. Ne? Also was weiß ich, Göring sowieso schon seit Jahrzehnten auf Stoff, Hitler auch nur noch Junkie-mäßig, ne? Und der Rest auch irgendwie hochgeputscht mit was weiß ich Verzeug. Das sind dann die Leute, denen das Volk ihr Vertrauen schenkt. Dabei ist es einfach nur eine Kaste von zugestofften Junkies. Also das ist schon wirklich krass. Also
boah. Ja, vielleicht gibt's deswegen in Berlin so viele Trophys, weil das der Dunstkreis der Macht ist. Ist quasi indirekt drauf.
Naja, also Dunstkreis. Das soll jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, das klingt ja dann immer so ein bisschen zu naturalistisch oder nach dem Recht des Stärkeren oder irgendwas, aber ich denke, so große Städte, in denen ist es halt wie bei Menschen auch so ähnlich wie bei Taubenpopulationen, ne? Da überleben halt auch Individuen und können da ein gutes Leben führen, die in der freien Natur gar nicht zurechtkommen würden. So ist dann in so einer großen Stadt wie in Berlin, da finden auch Leute Netzwerke und Überlebensstrategien, die jetzt, wie soll man sagen, in Apolda vielleicht auf verlorenerem Posten wären.
Das ist eine sehr interessante Interpretation.
Glaube ich schon. Also warum ist denn das so, dass ich, wie du sagtest, Druffis und sowas besonders in großen Städten so sehr sammeln? Oder sieht man das in kleinen Städten nur nicht so geballt, weil es dann dementsprechend weniger gibt? Ne? Wenn eine Stadt 100.000 Einwohner hat und eine Stadt 1 Million, hat die andere 10-fach mehr oder so? Keine Ahnung.
Du kannst halt keine Partykultur draus bauen, wenn du nur 10 Leute hast.
So. Na gut, da gebe ich dir recht.
Da funktioniert das natürlich in der Großstadt besser. Ja, also in Querfurt triffst du dich an der Bushaltestelle und in Berlin triffst du dich halt in einem Club. So.
Ja, aber ist das auch die Verfügbarkeit von Drogen? Ist das in einer großen Stadt?
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Verfügbarkeit von Drogen in Querfurt genauso einfach ist.
Also von bestimmten Drogen sicherlich, ne? Glaube ich auch. Aber wohingegen man vielleicht eine andere Infrastruktur hat, wenn es jetzt um Heroin geht oder so, in Frankfurt oder in Hamburg als in Diepoldiswalde oder Eisenhüttenstadt. Ich weiß es nicht.
Also ich kann es dir auch nicht sagen, Mike. Da bin ich auch überfragt.
Ja, aber sind interessante Fragen. Also ich meine, weil wenn ich in die USA schaue, also jetzt mal so von in Anführungsstrichen harten Drogen abgesehen, also was da an Medikamentenmissbrauch, ne, und diese Opiat-Epidemie und Fentanyl und was weiß ich, was da jetzt alles unterwegs ist, das ist ja absolut beängstigend, ne? Also wenn das ein ein Fingerzeig für die Zukunft auch von europäischen Gesellschaften ist, dann wirklich gute Nacht. Ne?
Ich denke, dass das natürlich auch ein Hinweis auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in Vereinigten Staaten ist. Also, dass das schon damit zusammenhängt irgendwie. Ne? Und dass wir vielleicht einfach dadurch geschützt sind, dass unser Sozialsystem irgendwie ein bisschen stabiler ist oder ein bisschen mehr den Menschen gibt. Und vielleicht diese komplette Notwendigkeit, sich einfach nur noch zu betäuben und alles andere keine Rolle mehr spielt bis zum Ende, dass das hier vielleicht nicht ganz so notwendig ist.
Noch nicht wahrscheinlich, ja. Ja, gut, klar. Ist ja.
Einfach nur eine Vermutung.
Die gesellschaftlichen Schichten sind vielleicht noch nicht ganz so vergleichbar.
Nee, ich glaube, das totale Null ist da einfach krasser. Wir hatten das, glaube ich, mal im Podcast. Die Durchschnittsvermögenssumme ist ja in Deutschland recht gering im europäischen Vergleich. Hm. Ja, weil ja auch keiner so richtig Wohneigentum verhältnismäßig zu besitzen scheint und so weiter.
Weißt du, woran das liegt?
Na, also eine mögliche Theorie ist wegen des Wohneigentums.
Ja, nee, warum so wenig Leute Wohneigentum in Deutschland haben, da habe ich neulich mal gelesen, einen der Hauptgründe. Das war mir so gar nicht bewusst.
Na, hau mal raus.
Ja, weil alles weggebombt war nach dem Zweiten Weltkrieg und da musste schnell Wohnraum geschaffen werden und deshalb wurden Mietskasernen hochgezogen.
Ja.
Und was seitdem gibt es halt, also wer ausgebombt war, ist dann halt zum Mieter geworden. Ne? Da haben halt wenig Leute ihr eigenes Haus wieder aufgebaut. Also völlig logisch, ne? Aber das war mir jetzt so gar, hatte ich nie drüber nachgedacht.
Aber das finde ich interessant, weil seitdem ist ja sehr viel Zeit vergangen. Alle möglichen Generationen haben sich Einfamilienhäuser gebaut. Also man würde denken, dass das wie viele Jahre sind es jetzt?
80.
80. Nach 80 Jahren, dass sich das dann irgendwie normalisiert hätte.
Knapp 80. Ja, natürlich, klar, aber da greift natürlich wieder das inoffizielle Parteiprogramm von CDU und FDP, ne? Solche Mietskasernen, die hochgezogen wurden, was weiß ich, die waren ja teilweise auch staatlich und ein Aufbauplan finanziert und so weiter. Und das sind natürlich Vermögenswerte, die dann nach und nach auch in private Vermieterhand überführt werden können. Ne? Man kann ja mit Miete einen Haufen Geld verdienen. Ne? Und deshalb gibt es also nicht nur einen Haufen Mieter in Deutschland, sondern auch mehr, glaube ich, Vermieter in Deutschland als anderswo.
Das denke ich auch. Der Punkt ist, es macht halt auch irgendwie wenig Sinn. Also für eine einzelne Generation macht der Erwerb von Wohneigentum eigentlich keinen Sinn.
Na, kommt drauf an, wo, aber das meiste, also ich will jetzt nicht wie irgendein Finfluencer-Idiot klingen oder so, aber so das Einfamilienhaus in der Pampa, was du dein Leben lang zahlst, für das sich deine Kinder dann sowieso einen Scheißdreck interessieren, weil sie nach Hamburg oder München wollen,
ja.
Und nicht nach Plumpsbach, ne?
Plumpsbach?
Das ist jetzt rein aus, wie soll man sagen, finanzieller Sicht oder von Kapitalrendite-Sicht her ist das nicht die beste Lösung, ne? Das ist schon klar.
Also es war hier in der Nähe der Oper ist vor 2 Jahren oder so oder anderthalb Jahren, müsste es schon wieder her sein, ist ein Haus endlich renoviert worden, auf das ich schon immer gespäht habe, was ich wundervoll fand, auch von der Lage ganz schön. Und wo ich gerne eine Wohnung gehabt hätte. Und dann war dann so die Wohnung, für die ich mich interessiert hätte. Also die oberste mit Dachterrasse und Duplex-Stellplatz, was halt schon wieder scheiße ist, aber Hauptsache ein Stellplatz in Halle ist ja eigentlich so unmöglich. Mhm. 120 Quadratmeter für 670.000 Euro.
In Halle.
Mhm. Wo du so denkst, okay, gut, da könnte ich jetzt 50 Jahre in meiner Wohnung wohnen.
Auf jeden Fall.
So, und ich hab ja auch insgesamt hab ja auch 130 Quadratmeter.
Ja, nur, keine Ahnung, also jetzt mal wirklich Milchmädchenrechnung mäßig, ne? Für das Geld kannst du dir in der Halle auch 5 oder 6 Zweiraumwohnungen kaufen, die vermieten und dir 2 solche Wohnungen davon mieten.
Das kannst du nicht mehr, Mike. Das kannst du nicht mehr. Die Preise in Halle sind auch, das sind Leipzig-Niveau. Also es entwickelt sich durch Leipzig einfach.
Ja, du musst das doch nicht in der besten Lage, die musst du doch nicht drin wohnen in den Zweiraumwohnungen. Jetzt mache ich ja wirklich Finfluencer-Gelaber.
Das ist richtig, natürlich. Du kannst in Halle Neustadt einfach dir einen Block kaufen für 1 Million und da packst du dann 50 Studenten rein und gut, ist schon klar.
Ja, dann mietest du dir die schönen Wohnungen in der Stadt von der Kohle. Genau, so macht man das eigentlich.
Aber du bist ja auch Vermieter, also von ich daher weißt du es ja
eigentlich. Ich bin ein guter Vermieter.
Wie viele Wohneinheiten hast du? Viele?
Es kommt immer darauf an, mit wem man das vergleicht. Also, nee, ich glaube nicht viele.
Also ich habe keine, dann hast du vermutlich viele in diesem Vergleich.
Da habe ich mehr als du, ja. Das auf jeden Fall.
Ich glaube halt nicht, dass gerade der richtige Zeitpunkt ist, um einzusteigen in dieses Business.
Das denkt man immer irgendwie. Also man hat aber auf jeden Fall immer das Gefühl, man hat nicht zum richtigen Zeitpunkt das Geld gehabt. Also das,
vor fünf Jahren wäre gut gewesen.
Vor fünf Jahren wäre gut gewesen. Es wäre auch nach der Wende mega gut gewesen. Also was verboten. Ich hier in Weimar als Student gearbeitet habe und die renoviert haben, die haben irgendwelche reichen Wessis, ne, das soll jetzt nicht so nach Ossi-Wessi klingen, aber irgendwelche reichen Wessis gekauft für ein Appel und ein Ei und sich da eine goldene Nase verdient und hier war einfach kein Geld auf dem Familienkonto, um da mitzumachen. Ne?
Genau.
Ja, das war so. Wenn du weißt, okay, das ist ein guter Zeitpunkt oder irgendwas, dann ist der wahrscheinlich schon vorbei.
Wie lange, also wie viel Zeit frisst das, die erste Immobilie zu erwerben und das zu verwalten? Das ist das, wovor ich echt Angst habe, weil ich nicht weiß, wie ich das bei meinem ganzen Lebenswandel nebenbei auch noch stemmen sollte. Aber man muss
das
ja.
Das kommt auf deine Mieter an.
Ja.
Also es gibt Mieter, die können dir völlig auf den Sack gehen und es gibt Mieter, von denen hörst du nichts. Und also ganz viele Vermieter, die ich kenne, die machen das immer nach dem Prinzip, höre ich nichts vom Vermieter, hört der nichts von mir. Wenn das Prinzip so durchgesetzt ist, dann lässt er auch mal ein paar Mieterhöhungsrunden aus, aber das ist dann halt der Bonus für einen unkomplizierten Mieter, der dir nicht auf den Sack geht mit irgendwelchem Scheiß. Ne? Das halten viele Vermieter so. Ne? Insofern kann ich immer, also natürlich, ich rede jetzt nicht davon, auf seine Mieterrechte zu verzichten oder so, um Gottes Willen. Wenn man da Recht hat, kann man das auch einfordern, wenn der Vermieter so blöd ist und das nicht gewähren will. Das sollte man sogar machen, aber es gibt, glaube ich, auch Mieter, die können ja richtig auf den Sack gehen. Und ich lasse mir immer Mieter suchen, weil meine Menschenkenntnis da überhaupt nicht ausreicht. Ich würde mir, glaube ich, immer die kompletten Vollidioten in eine Wohnung setzen.
Du lässt dir Mieter suchen? Was
ja, heißt das denn? Makler. Also ich lasse das normal über einen Makler machen, weil ich einfach die Menschenkenntnis gar nicht hätte.
Ja.
So. Und da kriegt man ein gefiltertes Portfolio zur Auswahl und dann bin ich noch nie schlecht damit gefahren bis jetzt. Toi, toi, toi. Also...
Ja, lässt du es auch verwalten durch eine Hausverwaltung direkt? Oder?
Ja, eine Hausverwaltung gibt es ja, wenn du jetzt dir jetzt nicht ein komplettes Haus selber kaufst irgendwie, dann gibt es meistens sowieso schon eine Hausverwaltung in dem Haus.
Ja.
Na, und dafür zahlst du ja auch das Hausgeld.
Also hast du im Endeffekt eigentlich gar nichts groß zu tun, wenn es einmal abgewickelt ist?
Das kann man nicht garantieren, aber generell hat man nicht allzu viel damit dann zu tun. Nee. Also muss ich sagen, das kann man, du kannst natürlich Geld sparen und allen Scheiß versuchen selber zu machen oder so, ne? Aber das weiß ich nicht, also dazu wäre ich glaube ich nicht in der Lage. Aber jetzt keine Ahnung, wenn das Dach saniert werden muss von irgendeinem Haus oder so, dann fällt die Eigentümergemeinschaft einen Beschluss. So eine Versammlung von einer Eigentümergemeinschaft wird dann meistens auch von der Hausverwaltung organisiert und so weiter. Also das ist schon ein Korsett, in dem das stattfindet, in dem du dich da irgendwie bewegen kannst. Ne? Und ich glaube, als Anfänger ist es, wenn du das Geld hast, und da kann man wirklich mit weniger Geld anfangen, als man eigentlich denkt, kauf dir doch mal eine Einraum- oder eine Zweiraumwohnung, finanzier die Miete zahlt die Rate ab und dann kannst du deine ersten Schritte da machen.
Ja, irgendwie habe ich da Respekt.
Da zupft er sich am Schnurrbart wie immer, wenn er ernsthaft was überlegt.
Ich habe mir schon ein Buch gekauft für private Immobilieninvestments.
Ich habe so ein Buch nie gelesen, keine Ahnung.
Ich bin dazu noch nicht gekommen. Es liegt seit Weihnachten auf meinem Schreibtisch, auf meinem Nachttisch. Ich habe noch nicht mal zu Weihnachten Zeit gehabt, danach zu lesen. Ich habe zehn Minuten habe ich reingelesen, da kam mein Vater und wollte sich unterhalten.
Sei froh, wenn dein Vater irgendwann mal nicht mehr ist, da wirst du das vermissen.
Das war ironisch, dein Scheißbuch meine immer noch Güte. Lesen.
Ja, selbst ironisch sagt man sowas nicht über seinen Vater, Junge. Da bin ich als Vater emotional.
Ich merke das schon.
Nee, klar, aber gibt da ja auch verschiedene Strategien. Also manche Leute sagen, nee, also ich würde immer ein ganzes Mietshaus gleich kaufen, dann lieber länger sparen.
Also weil ganz
ich keinen
ehrlich,
Bock habe, mich mit 1000 Leuten da auseinanderzusetzen.
Ist so, aber auf der anderen Seite hast du dann halt auch ein Problem, wenn da wirklich was ist.
Ganz genau, also geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Also das ist das Grundprinzip einer Eigentümergemeinschaft.
Ist das nicht so, dass du bei Immobilien, also bei Krediten bei der Bank generell eher den Zuschlag kriegst, wenn die Summe höher ist? Also ich kenne das nur bei einem Freund, der vor vielen Jahren angefangen hat damit und der hatte...
Wenn welche Summe höher ist?
Naja, die Summe, die sie dir zuschießen sollen. Also wenn du kannst nicht kommen und sagen, ich brauche 20.000 Euro, dann lachen sie dich aus.
Also solange das ein Geschäft für die Bank oder für, du musst ja nicht unbedingt
genau, das
zur
ist
Bank
ja der Punkt.
Gehen.
Das ist ja der Punkt.
Solange das ein gutes Geschäft für die Bank ist, warum sollen die dir nicht für Zinsen 20.000 Euro geben? Je mehr Eigenkapital du da reinklatschst, ich meine, das ist ja trotzdem voll gesichert. Die Immobilie steht ja erstmal die Bank im Grundbuch. Da haben die doch noch geringeres Risiko dafür. Also klar, ist dann verdient die da mehr dran, aber ist ja bei Banken nicht so, dass die sagen, ach ja, nee, wir haben diese Woche schon 4 Wohnungen finanziert, da können wir ihre leider nicht, mit den anderen verdienen wir mehr oder so. Also habe ich noch nicht erlebt. Keine viel, Ahnung, wenn das so ist, dann solltest du zu einer anderen Bank gehen.
Wie viel Prozent Eigenkapitaldeckung würdest du da vorschlagen?
Also das kommt ganz drauf an. Also wenn du so machen willst, dass die Miete sozusagen dann die Rate für den Kredit bedient, dann solltest du schon mindestens über so 35-40% Eigenkapital nachdenken, ja. Aber du kannst auch mit 15-20%, wenn der Kaufpreis stimmt, geht das auch. Das schätzt ja die Bank dann auch für dich ein.
Also ich glaube, wir verlieren jetzt die Leute.
Ja.
Ja, jetzt haben wir noch nicht mal über die Oscars gesprochen, Mike.
Oh, du, da habe ich gar keine. Hat die Deutsche was gewonnen?
Nee.
Nee.
Also
okay, das hatte ich irgendwie mitgekriegt.
Ich war tatsächlich gestern in Zone of Interest. Das Kino war komplett voll, weil die haben ja einen Oscar gewonnen, aber für den Ton. Also ich schätze, das ist eher eine Entscheidung im Sinne von...
Irgendwas muss der Film kriegen.
Ja. Ja, also ich war jetzt nicht überzeugt, muss ich sagen.
Vom Ton oder vom Film?
Vom Film. Also der soll ja quasi so die, also es ist so nach dem Motto Banalität des Bösen, ne? Es ist eine, das ist ja die Familie des
Hannah
Auschwitz.
Hannah Arendt wird ja jetzt noch.
Bemüht. Genau, richtig. Aber das bezieht sich ja da drauf im Endeffekt. Also das ist ja der Kontext, in dem dieser Spruch überhaupt entstanden ist. Nee, der Film bezieht sich nicht da drauf, aber das ist ja der Kontext dieses.
Ja, ja.
Dieses, ne? Und es ist ja im Endeffekt der KZ-Leiter von Auschwitz, Höss, mit seiner Familie und seinen Kindern. Und da wird eben das Leben von denen dargestellt, während quasi auf der anderen Seite der Mauer da permanent Menschen vergast und deren Überreste verbrannt werden. Und das ist auch immer wieder ein Element in dem Film. Aber ich finde, um diesen Schrecken darzustellen, ist die Familie, die dort dargestellt wird, so dysfunktional irgendwie. Also du hast halt noch diesen Struggle einer total seltsamen Figurenkonstellation, die, also ich bin nicht von dieser Mission des Films überzeugt worden. Also es war für mich kein Schrecken, der dargestellt wurde. Also da hat mich sowas wie der Junge im gestreiften Pyjama viel krasser getroffen.
Da kannst du heulen.
Da habe ich geflennt. Da habe ich wirklich literally, wir haben den in der Schule geguckt. Und ich habe einfach im Unterricht angefangen zu flennen.
Absolut, ich auch. Also nicht im Unterricht, aber ist so. Also ich kann die Qualität von Zone of Interest nicht einschätzen, weil ich den Film natürlich nicht gesehen habe. Aber nach allem, was ich so lese, wie das gemacht ist, ne, dieser Effekt ist natürlich eine ganz coole Idee, aber es ist eigentlich auch eher eine Art Sekundärliteratur, weil der Film ja nur funktioniert, weil andere diesen Schrecken schon explizit gezeigt haben.
Richtig.
Also das ist ja so ein Aufbauprodukt eigentlich eher, ne? So ein Enhancement zu dem Kanon an Holocaust-Filmgeschichte, die es da schon gibt. Was weiß ich, ohne Schindlers Liste von Siebtes Kreuz, Schindlers Liste und was weiß ich. Und so wäre das ja gar nicht denkbar, dass so ein Film heutzutage funktioniert.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich habe auch irgendwie nicht so den Antrieb gehabt, mir das anzugucken.
Also ich finde auch Oppenheimer super overrated. Ich finde, das verstehe das auch nicht, warum der so viele Oscars abgeräumt hat.
Jetzt zum Beispiel ein Oscar für den besten Ton oder was ist da so diese ganzen Nebenkategorien, ne? Special Effects oder irgendwie sowas. Ist das dann zu nerdisch und fachmännisch, dass jemand wie du und ich das gar nicht einschätzen
kann? Also bei
kann?
Zone of Interest macht das schon Sinn, weil da werden ja permanent Leute erschossen und es schreien Menschen, die sterben und so im Hintergrund. Also das hat eine Bedeutung für den Film und das ist natürlich auch Teil dieses Schreckens. So, und für dieses Konzept sind die da sicherlich belohnt worden, quasi. So,
also eher für das Konzept oder für den Mix, für die Umsetzung, wie das als Ambience unter der eigentlichen Handlung liegt, sozusagen.
Ja. Genau.
Ja, gut, klar. Also kann schon sein, dass da die Grundidee an sich, aber weil es ist ja dann sozusagen der Ton der Hauptdarsteller des Films.
Trotz allem, ne? Trotz, ja, eigentlich, also sollte man denken, aber trotz allem fand ich es nicht eindringlich genug. Also vielleicht lag das auch daran, dass das in dem Kino, in dem ich es gesehen habe, nicht so gut umgesetzt werden konnte. Kann sein. Aber beispielsweise Poor Things, der hat ja irgendwie auch 4 Oscars gekriegt, zu Recht. Der hätte für einen Ton auch einen verdient.
Worum geht's da?
Feminismus.
Mhm.
Also es ist tatsächlich Barbie nur in gut.
Also Poor Things im Sinne von, wenn jetzt jemand zu einem Mädel sagt, oh, you poor thing, so sowas. Oder also Barbie in gut klingt, als ob Barbie böse ist.
Die Geschichte, ich kann das nicht nacherzählen. Das ist halt ein völlig abstrakter Film. Ein surrealer Film. Es ist kein Abstrakt, das ist ein surrealer Film.
Okay.
Und den musst du einfach sehen. Und dann verstehst du, worum es geht im Endeffekt. Also ich will das jetzt auch nicht spoilern, weil den Film sollte eigentlich jeder mal sehen. Fertig.
Okay. Also dass ich schon eine Liste von Filmen habe, die ich eigentlich mal sehen müsste.
Also das ist vom Kunstaspekt ist das auf jeden Fall meines Erachtens einer der ganz großen vom letzten Jahr. So.
Okay.
Und Oppenheimer ist, also, keine Ahnung. Das ist wieder so diese US-Folklore. Was anderes ist das nicht. Das fand ich erzählerisch nicht gut, fand ich inhaltlich belanglos, fand ich von der Bedeutsamkeit, ja, 100-mal erzählt. I don't know.
Ist halt so einer von Everybody's Darlings Lieblingsschauspielern da gerade die Hauptrolle. Ja, so, das spielt da auch immer eine entscheidende Rolle.
Und Nolan und generell muss ja auch mal einen Oscar kriegen für irgendwas. Und
na, so ist es. Naja.
Kundenservice oder was?
Oh ja, ich habe mich nicht getraut zu fragen.
Die Zeit ist fortgeschritten.
Weil ich mir nicht sicher war, ob ich heute dran bin, aber du bist dran. Ich habe nämlich nichts vorbereitet.
Nee, ist bei mir aber auch nur ganz kurz heute. Ganz kurze Geschichte, aber wichtige Geschichte, würde ich sagen. Mhm. Nee, weil die Zeit ist ja auch fortgeschritten und meine Zeit ist aktuell ja auch alles ein bisschen, deswegen heute mal ganz komprimiert. Es geht um Frieda Nadig.
Frieda Nadig.
Sagt dir Frieda Nadig
was? Nee.
Das ist gut. Wir haben ja jetzt.
Frieda Nadig klingt nach 1920ern.
Na, noch ein bisschen früher.
Okay.
Wir hatten ja jetzt in der letzten Zeit viel mit kriegerischen Herren von meiner Seite aus. Dementsprechend heute mal ein Kundinnenservice und etwas, das weniger mit Krieg zu tun hat. Oder um genau zu sein, damit einen Platz in der Geschichte zu bekommen, eine friedliche Zukunft zu sichern. Auch etwas, wovon jetzt eben mehrere Generationen jetzt schon nachhaltig profitieren konnten. Und es ist eine Frau, der wir viel zu verdanken haben und deren Namen wir trotzdem offenbar nicht kennen. Geboren wurde sie am 11. Dezember 1897 als Friederike Charlotte Luise Nadig in Herford. Ihre Eltern waren die Näherin Luise Henriette Friederike Drewes und der SPD-Politiker Wilhelm Nadig, der Mitglied des Preußischen Landtags war, war aber ursprünglich Tischler. Sehr sympathisch.
Ulbricht war auch Tischler.
Tja, und wie viele Politiker sind heutzutage noch Tischler?
Auftischler, ja. Lügenauftischler.
Offenbar war sie in ihrer Jugend schon politisiert, was natürlich auch denkbar ist, dass das durch den Einfluss ihres politischen Vaters gekommen ist. Kann man jetzt so schlecht einschätzen. Aber bereits 1913 ist sie mit 16 Jahren in die Arbeiterbewegung in Herford eingetreten und hat sich da eben für den Arbeitskampf stark gemacht. Trat dann 1916 in die SPD ein, ging von 1920 bis 22 an die Alice Solomon gegründete soziale Frauenschule in Berlin, schloss die 2022 mit dem Examen der Wohlfahrtspflegerin ab und ging dann in die, war dann Jugendfürsorgerin in, im Bielefelder Wohlfahrtsamt und war zusätzlich noch ehrenamtlich bei der Arbeiterwohlfahrt aktiv. Also sehr viel Soziales auf einem Haufen. Ne? Also quasi ihr ganzes Leben schon gewidmet für die gute Sache. Das war dann aber so recht nicht genug, sag ich mal, oder war eben die Basis von was Gutes tun. Das, aber nachhaltiger kannst du es ja machen, wenn du dann auch politisch unterwegs bist und da vielleicht für größere Veränderungen sorgen kannst. Deswegen ist sie dann auch zur Politikerin geworden ab 1929. Also 1929 bis 1933 war sie Teil des Westfälischen Provinziallandtags. Aber das 1933, da sieht man natürlich die Zäsur, was da mit der SPD passiert. Erstmal das problematisch und auf der anderen Seite ist sie dann eben auch direkt aus dem öffentlichen Dienst entlassen worden. Und Grundlage hierfür war das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das noch im selben Jahr erlassen wurde. Und als, naja, Sozialistin war es halt durch. Jedenfalls ja, politische Beteiligung war damit rum für sie. 1936 hat sie aber zumindest eine neue Anstellung dann als Gesundheitspflegerin in Ahrweiler gefunden. Aber, also wie gesagt, das ist so ein bisschen der Dämpfer, aber ihre Zeit sollte kommen. Und zwar mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ende des Nationalsozialismus. Wurde sie dann auch wieder politisch oder konnte sie dann endlich wieder politisch tätig sein. Von 1947 bis 1950 war sie Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Landtags und war auch 47, 48 Zonenbeirat der britischen Besatzungszone. Und das noch bevor sie sozusagen Mitglied des Parlamentarischen Rates wurde, in dem sie Teil des Grundsatzausschusses war.
Parlamentarischer Rat? Erzähl mal weiter.
Groschen gefallen?
Ja, kann sein, ja. Ich merke mir, ist egal, erzähl ich dir dann.
Genau. Frieda Nadig war nämlich eine von vier Frauen, die auserkoren worden sind, am Grundgesetz mitzuwirken.
Ja, scheiße! Die vier Mütter des Grundgesetzes. Ich merke mir die nie, dass da zwei davon Helene hießen. Und Elisabeth selbst oder irgendwie so ähnlich hieß die war ja Juristin, aber die Namen merke ich mir nie. Helene Weber kennt man natürlich auch, aber Frieda Nadig.
Nee, ich habe mir jetzt, ich habe absichtlich die genommen, wo es mir am wahrscheinlichsten war, dass der Name nicht bekannt ist, also nicht so bekannt ist.
Nee, wäre ich jetzt nicht drauf. Also ich habe mir gemerkt, zwei hießen Helene Weber, die eine, die andere weiß ich nicht, wie die mit Nachnamen hieß.
Auch nee, also Elisabeth Selbert, Helene Wessel und Helene Weber.
Helene Wessel, ja genau, okay. Die war Helene Weber war CDU, ne?
Selbert war SPD und Helene Wessel war wohl noch irgendwie Zentrum, ne?
Ja. Und Dings war auch SPD.
Die war auch SPD.
Ah, okay. Nee, Scheiße, also das ist für Verfassungsgeschichte. Aber hat mein Doktorvater einen Lehrstuhl für Verfassungsgeschichte gehabt, siehst du mal. Aber was soll ich machen, bin halt ein Zonenkind, habe mich mit der DDR-Verfassung beschäftigt.
Ja, also die Elisabeth Selbert war eher so also von der Wahrnehmung eher so die Texterin, die Helene Weber, so die Netzwerkerin, Helene Wessel, dann die wurde als die Unbequeme tituliert. Und die Frieda Nadig, das war eben die Macherin. Zumindest ist das so die Beschreibung oder Überschrift, die sie so bekommen hat, oder die Umsetzerin. Und deswegen alles dachte klar. Ich, komm, machen wir mal.
Da habe ich eine schöne Anekdote aus der mündlichen Prüfung fürs juristische Examen. Da wurde nämlich nach dem Müttern des Grundgesetzes gefragt und alle haben so betreten geguckt. Dann war ich natürlich dran, ich armes Arschloch damit, und ich habe dir ungefähr so die Antwort gegeben, wie ich sie dir jetzt gegeben hatte. Helene Weber kannte ich, Elisabeth Selbert kannte ich, die andere hieß auch irgendwie Helene irgendwas, das wusste ich noch. Und da waren sie schon zufrieden und haben dann den nächsten dran genommen. Und da wusste den alle restlichen Namen natürlich auch nicht. Aber da war ich da so... ist dieser Kelch da an mir vorbeigegangen, einer halbfalschen Antwort. Aber deshalb habe ich mir das gemerkt. Aber Frieda Nadig, nee.
Nee.
Ja. Okay, erzähl mal weiter.
Also sie vertrat beispielsweise die Ansicht, dass die Frauen, die ja mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs so numerisch die Mehrheit der deutschen Bürger ausmachten, dann dementsprechend auch den Großteil der Verantwortung für Familie, aber auch Gesellschaft schultern mussten. Hm. Und dementsprechend sich auch vehement für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen einsetzte. Und zusammen mit Helene Weber strebte sie eine im Gesetz verankerte Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen an. Aber das hat sie nicht durchsetzen können, obviously.
Hm. So. Nee. Ich habe gestern in einem Podcast gehört, weißt du, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Stadt Birmingham sozusagen pleite ist? Also das geht jetzt wohl vielen Kommunen in Großbritannien so. Das sind so, also dass da viele Kommunen Finanzprobleme haben.
Ich hätte jetzt gesagt Brexit, aber go on.
Da gab es ein oberstes Gerichtsurteil, dass Frauen und Männer im kommunalen Dienst gleich zu besolden und zu bezahlen sind.
Das war vorher nicht so.
Nee, und das war irgendwie ein Posten, der zig Millionen ausmacht.
Krass.
Und ja, also schon krass, oder? Das ist einer der Hauptgründe, warum die, also die sind natürlich rein faktisch, dürfen die nicht insolvent sein. Zahlungsunfähig kann man natürlich sein. Das ist juristisch ein bisschen ein Unterschied. In die Insolvenz geht man, wenn man zahlungsunfähig ist, ne? So rum. Fand ich krass, ne? Dass nur weil Frauen den gleichen Lohn einfordern, ist auf einmal die Stadt pleite.
Also, ja, das ist, weil ja, ne? Nun, weil... Was natürlich damit zusammenhängt, dass die Etats dann entsprechend falsch geplant sind.
Ja, ja, natürlich, klar, aber da steckt natürlich auch mit drin, dass sozusagen finanzielles Opfer der weiblichen Angestelltenschaft dieser Stadt die ganze Zeit den Scheißladen am Laufen gehalten hat. Mhm. Ne? Das ist schon krass, finde ich.
Oder dass die Männer grundsätzlich überbezahlt waren für das, was sich die Stadt eigentlich leisten kann.
Das kann natürlich auch sein, ja, also... Klar, krass, warum haben die da nicht Equal Payment einfach mit Lohnkürzung bei Männern gemacht?
Naja, das, weil die Männer das ja mit unterschreiben müssten, ne?
Ja, ja, genau, ja.
Und es ist ja nicht ihre Firma, sondern das Geld kommt ja eh. Scheiß drauf. Mhm.
Okay.
Klar, klar. Ja. Verzicht. Ja, also das haben sie nicht durchbekommen, aber den Gleichberechtigungsartikel, wofür die vier natürlich entsprechend stritten. Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Großer Streitpunkt, für den sich Frieda Nadig ebenfalls einsetzte, war die gesetzliche Gleichstellung unehelicher und ehelicher Kinder.
Hm.
Das war ein Teil der Diskussion um den Schutz des Staates für Ehe und Familie sowie das Elternrecht. Manche sprachen hier auch vom größten Zankapfel des Parlamentarischen Rates. Das wurde allerdings nicht direkt ins Grundgesetz übernommen. Es gelang ihnen jedoch sicherzustellen, dass im Artikel 6 Absatz 5 GG heute steht, den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. Ihr zufolge sei bei der Verkündung dieses Paragraphen eine freudige Bewegung durch die Reihen der Frauen gegangen.
Weißt du, was einer der Hauptgründe ist, warum diese Formulierung der absoluten Gleichstellung da nicht aufgenommen wurde? Das ist eines der größten Probleme, das Erbrecht. Da haben so viele Politiker uneheliche Kinder wahrscheinlich. Ja. Nee, ganz im Ernst. Also als dann endlich das Erbrecht zwischen ehelichen und unehelichen Kindern auf Gesetzesebene, nicht auf Grundgesetzebene, dann gleichgestellt wurde, das waren Wahnsinnsdebatten im Bundestag und in den entsprechenden Ausschüssen. Ne? Da gab es das schöne Wort, die Gegner haben davon... hauptsächlich auch aus CDU und CSU rein, haben da von Chromosomenpositivismus gesprochen.
Was zur Hölle?
Ne? So nach, ja, also nur weil dieses Kind meine Chromosomen hat, muss das doch nicht das gleiche Erbrecht haben. Das ist doch trotzdem nicht Familie. Ne? Also, so,
aber krass, da reden wir jetzt. Denken, da noch
ja, aber da reden wir jetzt nicht hier von 1940er oder 50er Jahren oder irgendwie sowas, sondern schon von der neueren Zeit der Bundesrepublik, als sowas noch diskutiert wurde. Ne? Das ist wirklich, also Menschen- und Familienbilder, da wird ja Himmelangst, ne? Was da noch tradiert wird in manchen Parteien.
Das ist krass.
Naja, genau. Also da ist das Erbrecht ein ganz großer Zankapfel da dabei gewesen. Aber da hast du mir eins reingewirkt. Ey, leck mich am Arsch. Da hätte ich eigentlich drauf kommen müssen. Jetzt vergesse ich sie nicht mehr, als ich nochmal irgendeine Prüfung habe.
Das ist fantastisch. Weißt du, genau dafür ist es doch da.
Na, ja. Cool.
Also, vielen Dank. Also ich hätte jetzt noch ein bisschen so über das geredet, was so an... Also, dass sie tatsächlich noch ein paar Ehrungen bekommen hat diesbezüglich. Also, ganz kurz noch. Also, sie hat sich noch aktiv an der grundlegenden Reform des bürgerlichen Gesetzbuchs beteiligt, hat sich darum gekümmert, die Not der Opfer des Krieges und die der Vertriebenen zu lindern, hat dann ein Direktmandat für den Bundestag bekommen, wo sie dann bis 1971 blieb. 61 blieb und 61 bekam sie dann auch noch für die Festigung des demokratischen Gedankens, vor allen Dingen bei der weiblichen Bevölkerung, das große Bundesverdienstkreuz. Mhm. 1970 hat sie dann noch die Marie-Juchacz-Plakette von der Arbeiterwohlfahrt erhalten. Also man merkt, es ist nicht viel, was da sozusagen darüber hinaus noch an Ehrung übrig geblieben ist. Vermutlich nämlich sogar erst post-mortem, weil sie am 14. August 1970 in Bad Oeynhausen starb. Es wurden später noch Straßen und Wege nach ihr benannt, in Berlin, in Bielefeld und in Herford. Und in Bielefelds Sennstadt ist ein Seniorenheim nach ihr benannt worden.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und eine Stiftung und eine Frieda-Nadig-Bildungszentrum der Arbeiterwohlfahrt in Herford, wo sie ja sozusagen auch beteiligt war. Wir haben vorhin von Denkmälern gesprochen. 21 wurde auch eine Bronzeskulptur in Herford enthüllt.
Ach,
ja.
Okay.
Ja, aber trotz allem viel zu wenig Ehrung für so fundamental wichtige Arbeit an unserer Demokratie.
Ja, also von Elisabeth selber hatte ich irgendwo schon mal eine Statue gesehen. Ja,
ja, selber ist irgendwie bekannter, ne?
Ja, ist auch innerhalb der SPD. Also habe ich zumindest den Eindruck irgendwie. Also das heißt ja jetzt nur, weil ich die jetzt nicht kannte. Oder natürlich habe ich den Namen schon mal früher gehört, aber ich habe sie wieder vergessen.
Ja. Frieda Nadig eben auch SPD. Also.
Ja, eben. Krass. Naja, vielen Dank. Hast du mir, nicht reingewirkt, will ich nicht sagen, aber war interessant. Kriegst du wieder.
du hast mir ja auch schon ein, zwei reingehauen. Also von daher, alles gut.
Na mal sehen. Also nicht gleich beim nächsten Mal oder so. Das ist kalt serviert, sowas. Auf jeden Fall.
Ja, cool. Ja, nee, also ich denke, wir machen für heute mal Schluss. Es gäbe noch viel zu erzählen, aber
ich wünsche dir eine Schöne. Was ich noch erzählen wollte, unsere ehemalige Landesvater Bernhard Vogel, thüringischer Ministerpräsident, weiß ich nicht von seitdem das Thüringer Reich aufgehört hat zu existieren, wahrscheinlich nachdem sie von Franken besiegt wurden, 532, hat seine Memoiren vorgelegt im Alter von 91 Jahren. Also wer das mal anchecken will. Irgendwie ja, ist jetzt nicht gesponsert. Ich bin da mal sehr gespannt, was er so für Sichtweisen auf einige bestimmte Entwicklungen haben, die mich so interessieren. Ich glaube, da hat er sehr, sehr exklusive Ansichten.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, wer sich mit thüringischer Politik auseinandersetzen will.
Naja, auf jeden Fall. Gut, mein Guter. Ich danke dir. Ich wünsche dir eine schöne restliche Woche.
Selber.
Sei tapfer und arbeite für deine öffentlich-rechtlichen Gebühren, gell?
Jawohl, hier wird nur geklägt jetzt.
Herrlich.
Gut, tschüss.
Alles klar, tschüss. Funk ist besser als Funk auf jeden Fall, aber...